Ja, man glaubt es kaum, aber Influencer haben keine Lust mehr, lediglich schön auszusehen und Produkte in die Kamera zu halten. Viele wollen fortan lieber die Welt retten. Schickt sich ja auch jetzt, wo sie wirklich offiziell bald untergeht. Und gut fürs Image ist es auch, Haltung zu zeigen, seit Greta Thunberg auf der Bildfläche erschienen ist.
Tired Women, der feministische Medienpodcast.
Let's be real here. Podcasts sind die besseren Insta-Stories. Über 1 Million Menschen in Deutschland hören anderen bereits täglich beim Lautdenken zu und nehmen Werbebotschaften dabei aufmerksamer wahr als die 12-Uhr-Nachrichten. Du möchtest einen Slot buchen? Dann schreib eine Mail an presse@jankowska.de, hol dir ein unverbindliches Angebot ein und unterstütze dieses Nischenprodukt mit Cash Money. Woke Audiences Only. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode Tired Women. Das Thema ist mir schon die letzten 2 Tage richtig hart unter den Nägeln gebrannt, denn es ist eines, das immer aktueller wird. Es gibt nämlich die Tendenz, dass sich immer mehr Influencer zum Journalismus hingezogen fühlen, naja, oder dem, was sie darunter verstehen. Ohne allerdings für dessen Ausübung Barrieren wie Pitches an Redaktionen oder Journalistenschulen in Kauf nehmen zu müssen. Ja, die Influencer haben immer schon das getan, was sie tun wollten und sie werden es auch jetzt so machen, wie sie es für richtig halten. Zum Einstieg ins Thema möchte ich euch gerne ein Zitat von Vreni Frost aus dem sehr guten Podcast Baby Got Business einspielen. Bildet euch einfach eure eigene Meinung.
Und das hat mich dazu gebracht, sehr viel über meinen Beruf nachzudenken. Und dabei kam ich auch auf Themen, die eben nicht mehr nur oberflächlich Mode oder Beauty sind, sondern ich mache jetzt viel Nachhaltigkeit, ich mache viel Empowerment, Gesellschaftsthemen.
Nachhaltigkeit gleich tiefgründig? I doubt it. Von den Sinfluencern und Öko-Influencern haben die meisten, die sich auf der Plattform Instagram herumtreiben, sicher schon etwas mitbekommen und vielleicht sogar schon die Nase voll. Für alle, die sie noch nicht kennen, das sind die, die statt in die Beefy-Wurst zu beißen, jetzt einen Rabattcode für Grüne Erde oder den Avocado-Shop anbieten. Sie haben zum Beispiel auch vegan, mindful und eco-friendly in der Bio stehen und fühlen sich erhaben über die restlichen Influencer, die mit ihrem blinden Konsum weiter dazu beitragen, dass unser Planet vor die Hunde geht, während sie, von der plötzlichen Politisierung angesteckt, lieber Reden im EU-Parlament halten wollen. Nur wollen das auch die anderen? Und mit die anderen meine ich sowohl Follower als auch uns, als auch Journalistinnen und Journalisten, die sich ja seit Jahrhunderten genau dadurch auszeichnen. Meinungsstärke, kritische Beobachtungen, Analysen und vor allem Fakten, Checks und Recherche.
Habe ich mir dann auch überlegt, meine Meinung soll eigentlich nicht die Meinung zu einer, ich bin jetzt wieder bei der Shampoo-Flasche, meine Meinung soll nicht die Meinung zu einem Shampoo sein, sondern ich möchte meine Meinung zu Frauenrechten ausdrücken, zu LGBTQ, zu Gesundheit. Und darüber kam ich dann halt auch dazu, dass ich möchte nicht dein Shampoo-Fluencer sein und möchte mich mit Themen beschäftigen, die wichtiger sind. Das liegt aber auch daran, dass ich ja auch 10 Jahre älter bin als die meisten, die das machen, wenn nicht sogar noch älter. Und ich glaube, man kommt einfach, das hört sich jetzt auch so furchtbar alt und weise an, aber man kommt irgendwann in seinem Leben an den Punkt, wo einem das nicht mehr reicht.
Können Influencer also genau das tun, was Journalisten in Ausbildungen, Studiengängen oder Volontariaten in mühsamster, oft ausbeuterischer Lohnarbeit erlernen? Sind sie vielleicht sogar besser, weil näher dran am Publikum? All das sind Fragen, die sich mir vergangene Woche gestellt haben, als ich ein Interview von Luisa Dellert mit Sarah Wagenknecht auf ihrem Instagram-Profil erblickte. Luisa Dellert ist ja schon vor einer Weile unangenehm aufgefallen, als sie ihre Follower um Spenden für politische Berichterstattung bat. Ja, könnt ihr euch noch erinnern, das war so ein Aufruf eben zu spenden, weil politische Arbeit kostet ja Geld. Genau das ist etwas, das wissen Aktivistinnen oder unabhängige Medienmacherinnen oder auch kleinere Magazine seit jeher. Das ist ja genau das, was es so schwierig macht, Kooperationspartner aufzutreiben oder ja, Sponsoren, weil sich die quasi nicht mit so einer kritischen Person in Verbindung lassen bringen lassen wollen oder auch ja sagen, na, das ist mir zu heikel, die könnte mir auch in den Rücken fallen oder die könnte ja etwas Schlechtes über mich schreiben. Und diese kritische Arbeit ist zudem auch natürlich sehr aufwendig. Da schreibt man nicht dann einfach eine Caption zu irgendeinem Produkt und hallo, freut sich auf die Likes. Und ich finde das ein bisschen so naiv, wenn dann Influencer so draufkommen, oh, krass, jetzt, wo ich Meinung im Internet mache, wird mir plötzlich das Geld ausgehen, denn das ist etwas, womit der Journalismus einfach schon seit den letzten 20 Jahren, seit das Internet quasi aufgetaucht ist, zu kämpfen hat. Ja, zu einem gewissen Teil sind ja Medien wie Facebook und Instagram ja auch daran schuld, unter Anführungszeichen, dass so viele Verlage zumachen müssen oder so viele Magazine, weil man sich damals einfach komplett selbst übers Ohren gehaut hat, indem man die ganzen Inhalte gratis ins Internet gestellt hat. Und diese Taktik haben Influencer dann später ja auch übernommen. Das meiste ist ja noch kostenlos verfügbar und jetzt merken sie aber, jetzt wo ich kritisch werde, möchte mir die Shampoo-Flasche kein Geld mehr geben, beziehungsweise ist mir die Shampoo-Flasche ja auch gar nicht mehr gut genug, ich bin jetzt etwas Besseres. Ja, die Arroganz von Journalisten können wir ein anderes Mal besprechen, aber ja, irgendwo sehe ich da auch einen Zusammenhang, also quasi mit dieser Moral, dass man sich jetzt denkt, oh, als guter Influencer, als ethisch korrekter, wie auch immer, Influencer, stelle ich mich jetzt über andere, genauso wie Journalisten sich sehr lange Zeit auch über ihr Publikum gestellt haben und ihre Leser für dumm verkauft haben oder immer noch für dumm verkaufen, indem sie sagen, ja, die verstehen das nicht. Wobei, gerade letzten Satz kann ich jetzt vielleicht in einem anderen Kontext nochmal droppen, denn ich habe mir auch das Video angesehen mit Sarah Wagenknecht, also das Interview, das Luisa Dellert mit Sarah Wagenknecht geführt hat. Und die ersten Fragen waren schon mal folgende. Wo sind Sie geboren und seit wann sind Sie im Deutschen Bundestag? Naja, das ist sowas, das kann man sehr einfach recherchieren. Und wenn man solche Fragen als Journalistin oder Journalist stellt und das dann gesendet wird, ohne Rücksprache, kann man sich nachher schon auf eine Verwarnung vom Chef freuen, weil da wird sicher irgendwer sich das ansehen und sich denken, ma, ist das peinlich, wo ist denn da das Niveau, haben Sie vorher nicht recherchiert. Luisa Dellert hat das aber damit ausgeglichen, indem sie gesagt hat, ja, das waren aber die Fragen, die mir meine Follower gestellt haben, also die sie mir geschickt haben. Who knows, vielleicht hat sie auch einfach nicht recherchiert. Ich möchte hier jetzt aber keine Vermutungen anstellen. Glauben wir jetzt einfach mal, die Follower haben das wirklich nicht gewusst. Dann hätte sie ja später vielleicht auch ein bisschen kritischere Fragen stellen können und nicht sowas wie, wie würden Sie die Linke beschreiben? Das ist in etwa so, als ob ich einem Politiker oder einer Politikerin so ein Leckerli hinwerfe und die stürzt sich dann drauf und denkt sich, geil, lecker, das sage ich jetzt einfach, was ich möchte. Denn ja, ich glaube nicht, dass Influencer schon die Kompetenz haben, die sind ja gerade neu im Journalismus, da so kritische Nachfragen zu stellen, weil dafür braucht es eben doch zum Teil einfach ein Studium oder zumindest eine gewisse Zeit, innerhalb der man sich ausschließlich mit zum Beispiel der deutschen Innenpolitik beschäftigt hat. Das ist nichts, das man einfach mal so überscrollen kann in zwei Artikeln und dann schwupps habe ich eine Meinung zur gesamten Geschichte der Linke in Deutschland. Das ist so ein Thema, das würde selbst ich mich nicht trauen, das anzufassen, weil das einfach meine Kompetenz überschreitet. Und dann kommt eine Luisa Dellert daher und setzt sich mit Sarah Wagenknecht auf eine Couch, als ob es noch nie ein Interview mit ihr gegeben hätte. Ja, also das hatte so einen Frauke Ludowig-Moment. Hallo, schön, dass ihr alle da seid. Willkommen bei RTL Exklusiv. Ja, also es hatte halt keinen journalistischen Touch, meiner Meinung nach. Das war mehr so ein Talk, beziehungsweise ein, ich stelle dir eine Frage, Frau Wagenknecht, und dann antwortest du halt so und bringst die komplette Agenda unter, die du dir vorher schon überlegt hast, beziehungsweise die du eh hast. Und ja, das ist so dieses Ding. Man muss aufpassen, dass man als unerfahrene Person in dieser politischen Öffentlichkeit nicht zu so einem PR-Hampelmann verkommt, der einfach alle Inhalte von Politikern so weiterträgt, ohne das irgendwie noch einmal zu checken oder ohne mal da irgendwie einzuhaken.
Ein Beispiel, Armin Wolf hat immer so eine Art, sein Gegenüber zu konfrontieren mit schwierigen Themen und auch mal zu unterbrechen und zu sagen, na, das stimmt aber so nicht, denn ich habe da recherchiert oder irgendwer hat für ihn recherchiert, da ist das und das passiert. Also er lässt solche typisch politikerhaften Floskeln gar nicht durchgehen.
Gut, dazu kommen wir noch. Aber ist es nicht mindestens so bedenklich, wenn eine Stadträtin bei einer Kundgebung redet, ohne zu wissen, wo sie da redet und wer sie veranstaltet? Im Gesetz gibt es den Grundsatz, nicht wissen schützt vor Strafe. Nicht. Gilt das für Politikerinnen?
Ich kann halt nicht nur sagen, wir schauen halt ein paar Identitäre zu. Ja.
Aber sie veranstalten die ZIB2 nicht, Herr Wilimski.
Sie dafür verantwortlich.
Aber die Identitären veranstalten die ZIB2 nicht, Herr
Wilimski. Gibt es bei einer SPÖ-Veranstaltung oder bei Grünen auch Leute einer anderen politischen Anschauung
angehört? Es ging nicht ums Publikum, Herr Wilimski, das wissen Sie doch. Es ging nicht ums Publikum, es ging um die Veranstalter. Ja,
messen Sie bitte eine Person, die politisch tätig ist, daran, was sie sagt.
Ja, die Frage ist eben, was ist Journalismus? Ist Journalismus, wenn man Politiker einfach sprechen lässt? Oder ist das nicht genau das Gegenteil von Journalismus? Ist nicht genau das, was Journalismus machen sollte, kritisch zu hinterfragen und Machthabende unabhängig von der eigenen politischen Gesinnung oder der Ideologie, die man für richtig hält, ein bisschen zu herauszufordern oder auch ein bisschen zu burnen? Ich arte jetzt da schon in Kritik aus, bevor wir überhaupt die Kommentare gesehen haben, die ihre Follower, also die Follower von Luisa Dellert, da zugeschrieben haben. Ein sehr gut geführtes Interview, in welchem wirklich die aktuellen Fragen der Zeit klar verständlich thematisiert werden. Die Offenheit von Frau Wagenknecht hängt auch mit deiner Empathiefähigkeit zusammen. Weiter so. Du hebst das Niveau von Instagram und schaffst es, auch politisch bisweilen uninteressierte oder auch überforderte Menschen mit ins Boot zu holen. Puh, da muss ich erstmal schlucken, denn das ist halt brr, also auch so diese Phrase, Menschen mit ins Boot zu holen und mit deiner Empathiefähigkeit. Ja, das sind halt Luisa Dellert-Fans, die schauen nicht auf den Inhalt, die schauen, ob sie sympathisch lächelt. Und um das sollte es halt eigentlich nicht gehen. Und was heißt, das Niveau von Instagram zu heben? Also das Niveau von Instagram ist in meiner Bubble ziemlich hoch und es gibt sehr viele politische Accounts und da müssten meiner Meinung nach die Großen eigentlich erstmal was von den Kleinen lernen. Und vielleicht tun sie das schon, vielleicht haben sie auch ein paar kleinere politische Accounts entdeckt und sich gedacht, krass, da kann man ja vielleicht sogar Geld mitverdienen. Da gibt es ja auch schon Modelle, zum Beispiel jenes, wie ich es verwende, nämlich ich werde über Steady finanziert, ein Crowdfunding für unabhängige Medienmacherinnen. Und ja, ich find das ein bisschen komisch. Also dieses übertriebene Lob, da ist jetzt wirklich keine journalistische Glanzleistung passiert. Aber scheinbar lesen Menschen echt keine Nachrichten. So, und der nächste Kommentar ist noch krasser. Super Interview, liebe Lou. Danke für deine Arbeit und dass wir dadurch die Möglichkeit haben, Politik auf eine ganz andere Weise kennenzulernen und vor allem zu verstehen. Frau Wagenknecht hat super offen über viele wichtige Dinge gesprochen, was ich super positiv finde. Und dann so ein Daumen hoch dreimal. Ja, was ist hier passiert? Liebe Lou, das ist auch so diese, ja, das ist einfach ein Fan, der schreibt, der sich freut. Meine liebe Lou, meine Luisa Dellert, die sagt wahrscheinlich abends auch beim Küchentisch ihrem Mann, ach, die Luisa Dellert, die macht das jetzt so toll, die macht auch Politik, die fragt auch so Politikerinnen wie Frau Wagenknecht zum Klimawandel, voll gut, toll, top. Ja, und auch so dieses, die Möglichkeit, Politik auf eine ganz andere Weise kennenzulernen. Auf was für eine andere Weise denn? Also da ist ja jetzt nichts passiert, was irgendwie außergewöhnlich ist, außer dass es halt sehr oberflächlich ist und auf Instagram und auf IGTV stattfindet. Also was für eine andere Weise? Ja, wahrscheinlich, weil man die Person kennt, weil man irgendwie so eine Verbundenheit hat. Stichwort Personenmarkenbindung. Ja, das sind Mechanismen, die werden im Online-Marketing auch gelehrt, dass man zum Beispiel allen seinen Followern antwortet und wenn es nur ein Danke ist, die müssen ja das Gefühl haben, dass sie uns ganz nah sind. Die müssen ja das Gefühl haben, dass Influencer ihre Freunde sind. Und so fällt dann natürlich auch das Feedback sehr positiv aus. Luisa Dellert könnte wahrscheinlich, keine Ahnung, ihre Fürze verkaufen und irgendwer würde sagen, toll, dass du das in eine Glasflasche packst, dann steigt das CO2 nicht in die Luft und oder so, keine Ahnung. Also Also was ich mich gefragt habe, ist eben, haben diese Menschen noch nie Zeitung gelesen? Informieren sie sich wirklich ausschließlich über Instagram und sind noch nie auf süddeutsche.de oder kurier.at gelandet? Ich bin echt ein bisschen entsetzt über das Mediennutzungsverhalten der Durchschnittsbevölkerung. Meine Freundin Kelsey offenbar auch, die mir folgenden Kommentar per WhatsApp schickte.
Was mich halt einfach nur immer so abfuckt, weißt du, ist halt eben dieses, dass es dann von den Followern so bejubelt wird, als ob es quasi die Neuerfindung des Rades wäre, weil halt einfach kein Arsch all die Frauen kennt, die seit teilweise ja Jahren schon super politischen Content machen, und zwar ja nicht nur auf Instagram, sondern vorher auf Facebook und auf Twitter und wo sie nicht alle sind. Und nur weil sich halt jetzt eben, weißt du, so eine Ex-Shampoo-Ikone da jetzt dazu herablässt, tatsächlich dann auch meine Meinung zu haben, wird es halt gefeiert, als ob es halt irgendwie die Mondlandung wäre. Und das ist das, was mich ehrlicherweise tatsächlich daran abfuckt.
Ja, was mich und wohl auch viele andere an dem Influencer-Journalismus nervt, ist Folgendes. Ich lese euch jetzt einfach das vor, was ich bekommen habe auf Instagram. Ich habe das Thema ja dann auch in den Stories behandelt. Erstens, die Leute wollen es individuell und können sich jetzt ihren eigenen Tagesschausprecher auf Instagram aussuchen und dadurch informiert bleiben. Ja, finde ich ziemlich on point. Es geht, wie ich schon erwähnt habe, um die Personenbindung. Da ist es dann egal, was man sagt. Zweitens, die Influencer können es nicht richtig und Follower interessiert es auch gar nicht wirklich. Ja, dem würde ich jetzt nicht unbedingt genau so zustimmen. Ich glaube schon, dass auch Influencer gute Journalisten werden können, aber aktuell befinden sie sich halt einfach auf diesem Schülerzeitungsniveau. Man muss sich vorstellen, die haben das noch nie gemacht. Die wissen gar nicht, wie sie als PR-Marionetten missbraucht werden von Politikern. Die sind halt einfach gerade in ihrer ersten Ausgabe von der Uni-Zeitung in Erfurt. Keine Ahnung. Dritter Punkt. Gefährlich. Das ist ja oft auch kein Journalismus. Ja, ich glaube, das habe ich eh schon so ein bisschen erklärt. Und außerdem ist es ja nicht so, als ob wir nicht eine unfassbar große Boulevardmedienlandschaft hätten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Da gibt es schon so viel Müll. Was macht da ein bisschen Influencer-Content noch? Punkt 4. Ich kann das leider alles nicht ernst nehmen, weil es bei diesen Accounts so offensichtlich ist, dass sie nur auf den Trend aufspringen. Die, die jetzt so laut über Umweltschutz tönen, würden morgen eine Rundreise durch Pelzfabriken in Bangladesch machen, wenn Pelz der neue Hype unter der Zielgruppe wäre. Ja, ich habe sehr gelacht. So wirkt es halt tatsächlich. Also es ist schon lustig, dass so die letzten 10 Jahre das irgendwie gar nicht relevant war, aber jetzt plötzlich quasi, wo viele Konflikte auch so tatsächlich an der Oberfläche angelangt sind, im Mainstream angelangt sind, doch noch so eine Wendung stattfindet und Menschen sagen, ich muss da jetzt was gegen tun. Ich muss jetzt zeigen, dass ich eine Haltung habe. Ich muss jetzt zeigen, dass ich ein guter Mensch bin. Ich schmeiße jetzt alle meine Lippenstifte weg und ich gründe ein neues Barbara-Magazin. Ja, ist nur eine Frage der Zeit, bis diese ganzen Pseudo-Polit-Lifestyle-Magazine mit irgendwelchen Namen von Influencern dann auch bei den Verlagen ankommen, denn die schauen sich ja bekanntlich gerne dort was ab, wo es rund und ab geht. Also ja, falls sich das jemand noch nicht selbst denken kann, es wird auch bei den Sinfluencern um Profit gehen. So, dann weiter. Mich nerven ehrlicherweise diejenigen mit halbgarem Wissen, das sie in die Welt tragen. Ja, das ist auch so ein Punkt. Die Influencer, die jetzt auf Journalisten machen, haben ja zum Teil einfach wirklich nur Halbwissen. Sie sind gerade selber dabei, sich als politischer Mensch zu entdecken. Wie Kelsey schon gesagt hat, während andere Frauen sich schon seit Jahren mit Politik beschäftigen und einfach mit ihren Accounts relativ klein bleiben und niemanden erreichen, ist das für die Großen der Industrie natürlich eine neue Chance des Self-Brandings. Lustig finde ich auch, wenn Vreni Frost zum Beispiel sagt, für sie war das in ihren 20ern kein Thema oder bis sie 25 war. Ja, das hängt dann wohl mit Privilegien zusammen, dass man sich nie darum Gedanken machen musste, wie es vielleicht auch anderen geht und in was für einer Umgebung man vielleicht selbst lebt. Aber um wieder zurück zum Thema zu kommen, weiß ich nicht, ob die Influencer ihre Rechercheprozesse offen freilegen, ob das jetzt die Norm sein wird. Weiß ich nicht, ob die da Faktenchecks durchführen. Vielleicht gibt es ja irgendwo schon eine redaktionelle Mitarbeit, die ausgeschrieben ist, wo dann die ausgebildeten Journalisten, die keine Arbeit mehr finden, für Influencer, die jetzt einen auf Journalisten machen, ghostwriten dürfen. Würde mich auf jeden Fall nicht wundern. dann weiter. Die Leute verlieren dank Influencern die Fähigkeit, selbstständig zu denken und sich nicht dauernd von Werbebotschaften einlullen zu lassen. Und nun sollen sie auch verlernen, was richtiger Journalismus und was Content für Klicks und Profit ist. Naja, was jetzt richtiger Journalismus ist, ist, finde ich, auch schwer zu definieren. Held, Russ, Mohl haben ja mal gesagt, Qualität im Journalismus definieren zu wollen, gleich dem Versuch, einen Pudding an die Wand zu nageln. Ich bin zum Beispiel auch nicht der Meinung, dass es objektiven Journalismus gibt. Und nicht alles, was mit einer clickbaitigen Headline betitelt ist, ist automatisch schlechter Content oder schlechter Inhalt. Ich weiß, Content wird generell eher abwertend verwendet. Ich glaube, es ist einfach so ein Synonym für Pseudo-Journalismus geworden, weil man sich damit halt weniger angreifbar macht, wenn man sagt, man macht Content. Wenn du sagst, du machst Journalismus, ja genau, dann gelten dann schon so gewisse Standards, dass du zum Beispiel 3 Quellen nennen solltest bei einer Recherche oder dass du halt das 4-Augen-Prinzip anwendest und vielleicht noch einmal eine Dokumentation drüber schauen lässt. Das wird bei den meisten Öko-Sinfluencern meiner Meinung nach nicht passieren. Wie ich das sehe, lesen die halt selber gerade ein bisschen mehr Zeitung, haben irgendwelche Abos, da kopieren sie dann so Stellen raus oder kommentieren das oder eignen sich eben Wissen von anderen an und tun das dann als ihr eigenes hinausposaunen. Ja, so kommt mir das ein bisschen vor. Ja, ein weiterer Punkt war, problematisch, weil Influencer gegen Kaliber wie Wagenknecht PR-Nackerpatzel sind. Fand ich sehr schön, sehr österreichisch. Ja, genau. Sarah Wagenknecht macht mit einer Influencerin halt, was sie möchte und sie wird genau so antworten, dass alles super rüberkommt und sie danach gewählt wird. Und das ist auch professionell so. So machen das Politiker, die sind ja abhängig davon, gewählt zu werden. Ja, und dann auch ein guter Punkt. Der letzte vom Kontra. Ich denke, es geht ganz stark um das Fühlige, also um gefühltes Vertrauen im Dschungel der vielen Nachrichten. Frei nach dem Motto, ich vertraue dir, weil meine Haare dank deiner Tipps schöner geworden sind, also vertraue ich dir auch bei der News-Selektion. Da ist wohl was Wahres dran, denn journalistische Produkte leiden seit Jahren eben an diesem fehlenden Vertrauen. Sie leiden an der mangelnden Leserinnenbindung. Auch dank Personal Branding haben sich eben manche Journalistinnen schon auch zu so einer ja, Influencer-artigen Persönlichkeit weiterentwickelt, der man dann vertraut und deren Inhalte man einfach lieber liest, weil man dein Gesicht zu hat und eine Stimme und irgendwie an ihrem Leben teilnimmt. Also das kann ich sogar verstehen, dass diese Bindung da eher stattfindet als mit so einer zurückgezogenen oder vielleicht sogar so abgehobenen Vogue-Chefredakteurin, die niemals mit dem gemeinen Volk irgendwo essen gehen würde. Also das verstehe ich schon. Ist logisch, genau. Ich würde zwar jetzt nicht unbedingt einer Person vertrauen, die mir vorher ein Shampoo empfohlen hat und nachher ihre Wahlempfehlung entgegennehmen, aber das war auch ein langer Prozess, überhaupt so dieses Vertrauen auch in sich selbst zu entwickeln, in seine eigene Wahrnehmung, die Fähigkeit für sich selbst zwischen relevanter und irrelevanter oder vielleicht sogar falscher Information zu unterscheiden und sich nicht einfach von jedem Hunds und Kunz was einreden zu lassen. Und ich glaube, das ist so ein großer Kontrapunkt, dass viele meiner Follower den Followern von Influencern, ja, es wird sehr meta hier, unterstellen, dass die quasi nicht selbst denken können und jetzt einfach das aufsaugen, was die InfluencerInnen an Polit-Häppchen hinschmeißen, da sehr dankbar sind, weil genau, man weiß ja nicht, wie man auf in seinem Browser, keine Ahnung, das Arte-Journal aufruft. Empfehlung an dieser Stelle übrigens. Ja, die Pro-Argumente waren nicht so viele. Also manche haben geschrieben, dass das ist gerade für jüngere Menschen ein niederschwelliges Angebot. Solange journalistische Standards gewahrt werden, finde ich es okay. Ja, aber wer soll die halt wahren? Die Follower, die eh bei jedem Furz applaudieren. Und dann kam auch noch, beides hat meiner Meinung nach eine Daseinsberechtigung und dass wir so und so mehr politische Menschen bräuchten, denn die Mehrheit der Gesellschaft ist immer noch nicht politisiert und jetzt, wenn die Influencer damit anfangen, ist ja vielleicht auch was Gutes. Da muss ich sagen, das stimmt. Ich denke, dass es per se wahrscheinlich in eine gute Richtung gehen könnte, wenn, wie gesagt, gewisse Standards gewahrt werden, wenn kein Blödsinn verzapft wird und zum Beispiel die vermeintliche Seriosität nicht dazu genutzt wird, um hinterher irgendwelche fragwürdigen Crystal Healing Merchandise Artikel zu verscherbeln, ja, dann kann doch alles gut werden mit den Influencern, die sich nicht Journalisten nennen, aber auch nicht mehr Influencer. Also sind sie dann halb Influencer, halb Journalist? Und wie heißen sie? Journenser? Influjournos? Gleichzeitig verstehe ich auch, wenn sich jetzt die Journalisten und Journalistinnen ärgern, die versucht haben, die letzten 5 Jahre wirklich mit so Angeboten wie Bento, Z, Jetzt, was weiß ich, was es da alles gibt, Watson, die wirklich versucht haben, junge Menschen zu erreichen und die auch News auf einfachere Art und Weise dargestellt haben, auch in Videoformaten, dass die einfach nicht so einen Anklang gefunden haben. Und jetzt, 5 Jahre später, sind die Influencer da und graben ihnen das Wasser ab. Der arme Journalismus, zuerst hat er Finanzierungsprobleme aufgrund der Digitalisierung und jetzt nehmen ihm die Influencer sogar noch das einzige weg, mit dem er sich von ihnen abgrenzen konnte, nämlich Haltung und kritische Meinung. Was passiert, wenn wir plötzlich alle kritische Menschen sind und einfach nur noch selbstkritische Inhalte produzieren? Das Internet hat das ja alles sehr begünstigt und ja, ich würde mich, glaube ich, auch ein bisschen anscheißen, wenn ich jetzt Chefredakteurin irgendwo wäre und das so beobachten würde, dass da eben große Accounts vielleicht sogar eher Zugang zu Medienpersönlichkeiten bekommen, dass die da mit denen verbandelt sind, dass das einfacher ist, als wenn man das als Redaktion, also wenn man als Redaktion eine Anfrage stellt, ist das oftmals dann schwieriger, als wenn man so ein Influencer ist. Da werden einem schon gewisse Türen eröffnet. Was soll ich sagen? Der Journalismus hat einfach wieder einmal versagt. Und dass die Influencer jetzt kommen und sich da in diese Nische setzen, Politik für junge Menschen, eigentlich müsste mir das viel Schadenfreude bereiten. Tut es, aber nicht. Ach, und bevor ich den vielleicht wichtigsten Punkt vergesse, viele verkraften es wahrscheinlich auch nicht, dass Menschen jetzt auch ohne elitärer Giorno-Schule eine Meinung haben können. Das ist auch noch ein letzter Punkt, den ich ansprechen möchte, so pro. Es ist doch eigentlich ganz gut, dass sich jetzt Menschen auch selbst äußern können, durch Instagram, durch Facebook und Twitter. Ja, da geschieht auch sehr viel Blödsinn und prinzipiell haben sich Echo-Chambers gebildet und so weiter. Es gibt viel Hass im Netz. Tralalalala, aber eine gute Sache ist trotzdem passiert, nämlich dass zum Beispiel auch Minderheiten nicht mehr durch diese redaktionellen Schranken irgendwie durchbrechen müssen, sondern zum Beispiel selbst auf Twitter Erfahrungen zur Marginalisierung oder so posten können. Dasselbe auf Instagram. Sie können ihre eigenen Geschichten erzählen, sie müssen sich an keine Redaktionen wenden und dann irgendwelche Zeugnisse anhängen. Und ich glaube auch, ganz ehrlich, so schwer ist journalistisches Arbeiten halt auch nicht, wie es immer dargestellt wird. Mein Gott, man liest einfach ein paar Bücher, die es zu dem Thema gibt. Dann fängt man an zu recherchieren, schreibt sich das auf, hinterfragt das, sucht vielleicht weitere Quellen. Und ja, es kann auch so ein Learning by Doing sein. Nicht jeder muss erst 2 Jahre im stillen Kämmerlein produzieren. Man kann auch Fehler machen, wenn man die offen kommuniziert. Und das ist ja ein so ein Ding, dass in diesen journalistischen Institutionen Fehler oft vertuscht wurden. Und ja, ich glaube, wenn da ein anderer Umgang mit geschieht, beziehungsweise die Follower, die Influencer auch beobachten, so sehen, die Person versucht es, die Person versucht, Dinge besser zu machen. Und ja, sie ist halt jetzt gerade erst so auf Schülerzeitungs- oder Studizeitungsniveau, dann kann das auch wirklich okay sein. Ich glaube, wenn ich mich jetzt final entscheiden müsste, ob ich diese Entwicklung begrüße oder verabscheue, ich würde, glaube ich, sagen, ich begrüße sie mit einem dicken, fetten Aber. Und ich mache mir natürlich auch Sorgen um die Finanzierung von unabhängigen Medien, von kleinen Magazinen, die ihre Autorinnen nicht immer so krass in den Vordergrund drängen. Also gerade bei Kollektiven ist es ja nicht üblich, dass so eine Person immer mit Gesicht auftritt, sondern dass da mehrere Menschen eine Stimme haben. Und auf Instagram setzt sich halt genau das durch. dass du eine klar erkennbare Marke bist mit einem Gesicht und einer Meinung und auf das fahren die Leute ab. Also, wir werden sehen, wie sich das entwickelt und ob die letzten Jugendmagazine dann in die Häuser, die Ursprungshäuser integriert werden oder ob sie wirklich zumachen so bis 2022, 2023. Ich bleibe auf jeden Fall dran und habe mir jetzt ordentlich den Mund fusselig geredet. Ich hoffe, ihr konntet etwas für euch mitnehmen. Ciao!
Na, hat dir diese Episode gefallen? Dann hör doch mal in meinen zweiten Paid-Podcast Badass by Nature rein. Dort spreche ich alleine und mit anderen über alltäglichen Bürostuhlterror, gebe leidenschaftlich Tipps für Meetingvermeider und bespreche Hypes rund um Literatur und Film. Alle Infos dazu und wie du meine Arbeit mit einer Mitgliedschaft nachhaltig unterstützen kannst, findest du auf steadyhq.com/groschenphilosophin. Ich freue mich drüber.